Ja, wir haben heute Volkstrauertag, aber wir haben nicht nur Volkstrauertag, wir haben auch heute den Sonntag der verfolgten Christenheit. Und das soll auch das Thema sein. Und ich möchte noch einmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du unter uns bist, nach deinem großen Erbarmen. Und wir bitten dich, dass du selber zu uns redest, uns anrührst in unseren Herzen. Herr, du kannst das alleine wirken, das rechte Reden und das rechte Hören. Und so bitten wir dich, erbarme dich und segne du. Amen. Ja, ich habe zwei Bibeltexte. Zunächst einen Vers aus dem Timotheusbrief, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Und dann Markus 10, 29 bis 30. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange. Jetzt, in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Für die meisten von uns mögen diese Verse zunächst einmal befremdlich klingen. Denn da heißt es, alle, die gottesfürchtig leben wollen, müssen verfolgt werden. Also ich werde manchmal von schlechten Träumen verfolgt. Aber das war es dann auch schon. Also für mich hat das noch nicht so sehr die Bedeutung. Aber in eurer Gemeinde beispielsweise sieht das schon mal anders aus. Ja, es sind ja etliche, die sich mit Verfolgung durchaus auskennen. Und man muss sagen, das, was wir erleben in unserem Land und in dieser Zeit, ist eine Ausnahme. Die Gemeinde Gottes, der Leib Jesu Christi, ist tatsächlich zu allen Zeiten verfolgt worden und wird es auch bis heute. Und wir haben das Glück, nein, haben wir eben nicht, die Gnade, ja, dass das bei uns noch nicht ganz so arg ist. Und leider ist es aber so, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen dauert, es ist auch ein Thema tatsächlich für uns hier in Halberstadt, denn auch wir werden nicht verschont bleiben in den Zeiten, die auf uns zukommen. Allerdings, uns, dem Reiche Gottes, muss alles zum Besten dienen. Der Herr ist der Herr und er liebt uns sehr. Und die Dinge müssen seiner Gemeinde zum Guten dienen. Und das wird ja auch schon in der Schriftlesung ein Stück weit deutlich. Ja? Das sind ja auch durchaus schöne Dinge. Wir werden empfangen, Häuser und Brüder und Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker, mitten unter Verfolgung. Ja? Aber der Segen Gottes ist da, auch in einer schlimmen und schlimmer werdenden Welt. Zunächst aber einmal Gedenktag der verfolgten Christen. Also zunächst zu denen, die jetzt schon Unermessliches erleiden. Und wir, die wir nicht so betroffen sind, wir können nur Anteil nehmen und helfen, wie es uns irgend möglich ist. So ermutigt uns Paulus: Gedenkt der Gefangenen, also auch damals schon Verfolgung, gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die geplagt werden als solche, die ja auch selbst noch im Leibe sind. Wir denken manchmal so, die verfolgten Christen, Märtyrer, das wären so Glaubenshelden, denen das Leid so ziemlich locker, wo sie so recht locker mit umgehen können. Aber das ist natürlich nicht so. Und da macht uns die Schrift deutlich, sie leiden als solche, die ja auch noch im Leibe sind, die auch nur Menschen sind. Und da sind wir zur Anteilnahme gerufen, Christus möchte, dass wir Anteil nehmen, nicht nur an diesem Sonntag, und uns mindestens solidarisieren, wobei das Wort eigentlich schon viel zu gering ist. Solidarisieren, weshalb wir eigentlich schon hier, zumindest ich, Buße tun muss. So sagt Jesus, und ich merke schon, es ist eigentlich eine Predigt, die euch als Gemeinde gut tut. Ihr macht hier so eine hervorragende Arbeit mit Menschen aus fremden Ländern, teils geflohen, schlimme Dinge erlebt. Ihr macht also einen wunderbaren Dienst. So sagt Jesus, ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht begleitet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Gedenket der Gefangenen, auch der Verfolgten, als Mitgefangene, völlige Anteilnahme. Aber wir haben auch Grund, den Geschwistern, die leiden, dankbar zu sein. Dankbar zu sein aus zwei Gründen. Paulus in seinen eigenen Leiden. Er sagt im Kolosser 1,24, ich freue mich in meinem Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Hier sagt Paulus, meine Leiden, in meinen Leiden, trage ich einen großen Teil der Leiden, die der Gemeinde Jesu verordnet sind. Die Gemeinde Gottes auf dieser Erde muss leiden, denn sie ist Leib Jesu Christi. Der Leib Jesu Christi wurde zu allen Zeiten zerschlagen und verfolgt. Und Paulus sagt, einen großen Anteil dieser Leiden trage ich und die verfolgte Christenheit. Das heißt, ein bisschen naiv, platt könnte man sagen, uns geht es gut, weil andere Geschwister verfolgt werden, weil sie diesen Teil der Leiden tragen. Das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Ein zweiter Grund zur Dankbarkeit, 2. Korinther 1, Vers 5 und folgende. Da schreibt Paulus, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Wir werden getröstet und es geschieht zu eurem Trost und eurer Rettung. Haben wir Bedrängnis, also leiden wir Christen, die wir eben verfolgt werden, haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Das heißt, der Trost, den die verfolgten Geschwister erleben, sollte etwas sein, was für uns erbaulich, ermutigend ist. Und ich habe mal bei Open Doors reingeguckt. Entsetzliche Leidensgeschichten und unglaubliche Wunder der Gnade Gottes. Beistand. Und als ich die Berichte las, da ist mir das aufgegangen, wie sehr es mir zum Trost gereicht. Und ich habe jetzt nur mal zwei Zeugnisse rausgeschrieben. Also schaut einfach mal selber bei Open Doors. Da gibt es also ganz wundervolle Berichte. So schreibt eine Frau, eine Michelle aus Sri Lanka. Bei einem Bombenanschlag auf meine Kirche wurden 31 Menschen getötet. Und ich habe in dieser Dunkelheit dennoch große Schönheit gefunden, wie auch immer. Am stolzesten bin ich darauf, dass all diese betroffenen Familien die Hand Jesu nicht losgelassen haben. Schönheit im Leid. Fällt mir Mutter Teresa ein, ja? Die hat auch immer Schönheit im Leid gesehen und gefunden. Und dann habe ich ein Zeugnis aus Nordkorea und es ist einfach wunderbar. Da ist ein Christ aus unerfindlichen Gründen, nicht weil er Christ war, sondern aus irgendwelchen Gründen, verbannt worden in eine total menschen- und gottverlassene Gegend. Und armer Mensch, hatte nicht viel mehr als das, was er am Leibe trug. Und dann ging er und dann hat er laut gebetet, weil er sich alleine wähnte. Hat er gebetet, Herr Jesus, und dann sah er auf einmal, da kam ein Mann auf ihn zu, ein älterer Mann. Und zwar hieß dieser Mann Byung-Chul. Und dieser Mann hat das Beten gehört. Und er war auch Christ. Das ist ein Ding, das ist ein Riesenland, ja. Und da wird einer verbannt, irgendwo ins Nirgendwo. Der betet, weil er denkt, er ist alleine. Und da kommt ein anderer, hat das gehört. Und der ist auch noch Christ. Und dieser Byung-Chul kam also zu ihm dann hin und freute sich. Aber dieser andere, dieser junge Mann, Yang Sik heißt der, der hat sich zu Tode erschrocken, weil ihn jemand gehört hat, ja, den Namen Jesus gehört hat. Und er ist ja weggelaufen. Ein paar Tage später trafen sich beide auf dem Feld wieder. Und Byung-Chul begann, die Melodie eines bekannten christlichen Chorals zu summen. Yang Sik erschrak zunächst, als er das ihm bekannte Lied hörte. Ist das nicht toll? Am Ende der Welt trifft ein Christ einen anderen, ohne es zu wissen, und dann singt er auf einmal, summt der ein Kirchenlied, was wahrscheinlich sogar wir in Halberstadt kennen. Stellt euch mal vor, ist das nicht ein Ding? Großer Gott, wir loben dich, zum Beispiel. Und er hörte das bekannte Lied. Nachdem er sich umschaute und versichert hatte, dass niemand sonst in der Nähe war, sah er direkt in Byung-Chuls Gesicht. Er erinnert sich. Sein Gesicht war so hoffnungsvoll und ich konnte erkennen, dass er die Melodie absichtlich summte, um mir ein Zeichen zu geben. Flüsternd tauschten sich beide darüber aus, woher sie kamen, und Yang Sik wurde von Freude erfüllt. Er hatte an diesem trostlosen Ort einen Menschen gefunden, der seinen Glauben teilte. Nun gab es wieder Hoffnung. Byung-Chul lud Yang Sik zum nächsten Treffen seiner Untergrundgemeinde ein. Es war eine so wundervolle Erfahrung, die bewies, wie treu Jesus ist, erzählte Yang Sik rückblickend. Eines Tages kam ein hochrangiger Beamter zu Byung-Chul und bat ihn um einen medizinischen Rat bezüglich der Erkrankung einer noch höher gestellten Person. Byung-Chul betete still und folgte dem Beamten, um den Kranken zu helfen. Und tatsächlich wurde dieser geheilt, woraufhin er Byung-Chul ein besseres Leben an einem anderen Ort anbot. Doch Byung-Chul lehnte ab, überzeugt davon, dass es seine Aufgabe war, sich um die Christen in diesem Dorf zu kümmern. Vor einiger Zeit starb Byung-Chul, doch vor seinem Tode bereitete er Yang Sik darauf vor, seine Berufung als Leiter der Untergrundgemeinde des Dorfes zu übernehmen. Das ist meine Berufung, sagte Yang Sik. Ich weiß, dass ich dem Herrn bis zu meinem Tod in diesem Dorf dienen werde. Das ist der Ort, wo Gott mich hingestellt hat. Das erinnerte mich an dieses Bibelwort. Viele verweigerten die Errettung um einer besseren Auferstehung willen. Ja, viele verweigerten die Befreiung, um standzuhalten. Und so ging es diesen beiden Koreanern, Nordkoreanern, die sagen, in all diesem Leid, es ist unser Platz. Also, ich wäre wahrscheinlich gegangen. Aber es gibt Menschen, die sagen, das ist der Platz. Und diese Zeugnisse, und wie gesagt, bei Open Doors könnt ihr eine Menge mehr lesen, die sollten auch uns zur Freude und zur Stärkung dienen. Und auch deshalb ist es gut, sich mit Open Doors wirklich zu beschäftigen. Dazu kommt, Jesus sagt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Noch sitzen wir hier im vermeintlich sicheren Boot. Aber es werden andere Zeiten kommen. Und da werden auch wir noch mehr Barmherzigkeit benötigen. Und damit bin ich bei uns. Die westliche Christenheit wird diesen Dingen nicht so ohne weiteres entrinnen. Wir sind in Deutschland dankbar für unseren Wohlstand. Wir sind dankbar für die Demokratie. Und wir sind auch dankbar für das Sozial- und Gesundheitssystem. Aber wir sollten uns nicht täuschen. Was die antichristliche Entwicklung betrifft, so sind wir auf der Überholspur. Und das in einer Geschwindigkeit. Es wird nicht so viele Länder geben, die so zackig unterwegs sind. Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach sagt, ich habe wirklich Angst vor der Entchristianisierung. Und Bosbach oder Bosbach, weiß gar nicht, wer sich ausspricht, das ist sicherlich kein extremer Querdenker oder so. Ja. Und sagt, ich habe Angst vor der Entchristianisierung Deutschlands und Europas. Und dieses Wort alleine schon, Entchristianisierung, ist tatsächlich in gesellschaftspolitischen Diskussionen ein Begriff, der verwandt wird. Ich bin überzeugt, dass Europa eine sehr antichristliche Rolle einnehmen wird. Und ich glaube, dass wir damit weltweit in gewisser Weise Vorreiter werden. Das ist meine Überzeugung und ich bin auch überzeugt, dass das sehr schnell gehen wird. Ich weiß nicht, ich habe jetzt innerhalb von 3 Tagen 2 Dinge gelesen. Das eine werdet ihr da gehört haben mit der Inschrift auf dem Berliner Stadtschloss, ja, wo Claudia Roth von den Grünen dann sagt, also dieser Spruch muss weg, der ist ja absolut unhuman, inhuman und geht gar nicht. Oder auch dieses Treffen in Münster vom Außenministerium, wo man mit den anderen Außenministern zusammenkam, im schönen alten Ratssaal in Münsteraner Rathaus. Da hat man also ein riesen, wunderschönes Kreuz, was auch ein Kunstwerk war, ja, und Jahrhunderte alt und dahin gehört, eine Prunkgeschichte, hat man also entfernen lassen, bevor man sich mit diesen Außenministern traf. Ja. Also das sind Dinge, die so unglaublich sind und so schnell vorangehen. Also wir werden es erleben. Die meisten von uns werden Dinge erleben, die wir uns nicht haben ausdenken können. Und das hier in Deutschland. Die in aller Welt macht sich die EU für die Menschenrechte und Demokratie stark, dafür aber betont gottlos. Das geht da sehr schnell unter. In den spektakulären, auffälligen, sensationellen Zusammenhängen stehen wir ganz gut da. Aber wie sieht es geistlich und in tieferer Hinsicht aus? Ich könnte ich viele negative Dinge aufzählen. Ja? Abtreibung. Abtreibung ab einem gewissen Alter ohne extreme Begründung ist Mord. Ja? Das ist so. Oder denken wir an die völlige Zerstörung von Familie, staatlich geplant. Ja? Familie ist heilig. Das ist keine Randerscheinung. Das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist keine Kleinigkeit. Familie von den ersten Seiten der Bibel an. Das ist Grundlage der Welt und selbst im Reiche Gottes. Menschen im falschen Körper, das ist dämonisch, tatsächlich. Das sind Dinge, die derart und in solchem Ausmaß sich so schnell entwickeln, dass ich glaube, da ist Europa einzigartig mit dieser Geschwindigkeit. Uns mag das nicht tangieren und das ist das Gefährliche. Es mag uns nicht tangieren, weil es erstens nur weniger Menschen gibt, die das betrifft und weil es uns ja auch nicht schadet in unserem Wohlstand. Aber genau das ist das Problem. Wir sehen nur auf uns. Nicht aber auf das, was Gottes ist, auf Gottes Anliegen. Nein, wir können das nicht gering achten. Das verspottet alles, was Gott heilig ist und was Gott sich je erdacht hat. Und auch wenn wir es nicht hören möchten, Diskriminierung, Verfolgung wird kommen. Wir werden gesellschaftspolitisch immer mehr in die Enge getrieben. Man könnte jetzt schon eine Liste biblischer Wahrheiten erstellen, die wir nicht öffentlich so verkündigen können. Und wir kommen damit zurecht, wir weichen dem aus. Kann man machen. Aber wir werden immer mehr in die Enge kommen. Diese Liste wird immer länger werden. Und irgendwann wird es, nicht von unserer Seite freilich, zu einer Konfrontation kommen zwischen den staatlichen Dingen, Institutionen und uns als Christen. Und ich habe die Befürchtung, dass es schneller geht, als wir denken. Es wird Diskriminierung geben. Vielen Christen gegenüber wird ja schon heute mit einer deutlichen Intoleranz begegnet. Es ist interessant, ja, die Toleranten sagen immer, Toleranz ist das Ding. Aber hast du tatsächlich eine andere Meinung? Ja, und insbesondere eine christliche Meinung, dann ist es mit der Toleranz nicht weit her. Ja? Und das ist heute schon so. Es gibt Schauspieler, die dürfen nicht mehr auftreten, die kriegen keine Verträge mehr. Es gibt Musiker, die können keine Platten mehr verkaufen, werden nicht mehr im Radio gespielt. Ja? All das sind Dinge, das ist Diskriminierung. Und für Leute, die da beruflich abhängig sind, ist es sogar ein Stück weit Verfolgung. Ja? Und das kann sehr, sehr schnell gehen. Und das passiert heute. Das Kreuz, laut Claudia Roth und etlichen grünen Politikern, das Kreuz, das zwei Jahrtausende als Symbol des Friedens, der Mildtätigkeit, der Barmherzigkeit, der Wohltätigkeit verstanden wurde, dieses Kreuz gewinnt an Bedeutung als Zeichen der Unterdrückung. Das muss man sich mal, wir sind auf einmal auf der anderen Seite, ja, das ist ja unglaublich. Und wir werden eine Entwicklung erleben. Heute halten wir die nicht für möglich, die uns in den nächsten Jahren begegnen wird. Beschneidung von Rechten, Gefängnis, Verfolgung. Nicht zuletzt wird die Verfolgung von Christen und Kirchen selbst ausgehen. So sagt Jesus in Matthäus 24. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Aber ihr Lieben, Es gibt ein wunderschönes Lied. Wir haben einen älteren Bruder im Bezirk. Passend und unpassend singt er immer fröhlich, fröhlich, immer fröhlich. Ja, so ein altes Lied. Und so wollen wir es halten. Das Reich Gottes ist Freude und Friede im Heiligen Geist und das unter allen Umständen. Denn in alledem ist der Herr nahe und in alledem schenkt der Herr Segen. Manchmal scheinen die Werke Gottes in allem Leid verfolgter Christen beispielsweise vor uns verborgen zu sein. Doch Jesus wirkt mächtig, gerade und auch in Verfolgung und schwierigen Umständen. Ich habe neulich einen Bericht gelesen aus Kramatorsk, heißt das so? Das ist eine Stadt in der Ukraine. Das ist eine Gemeinde, die haben 40 Mitglieder, so wie wir. Ja, wir haben so knappe 50 Mitglieder. Haben 40 Mitglieder, haben aber 900 Gottesdienstbesucher. Ist das nicht Geschenk? 40 Mitglieder, 900 Gottesdienstbesucher.
Und seit wann?
Naja, jetzt im Krieg eben, ne? Oder seit dem Krieg. Aber das ist ein Handeln Gottes. Ja, Gott benutzt Krisen um seines Reiches willen. Dann habe ich ein Zeugnis noch bei Open Doors gelesen. Da ist ein Iraner ins Gefängnis gekommen und so Paulus ähnlich. Sämtliche Insassen um ihn herum sind auch zum Glauben gekommen. Ne? Also da schickt Gott jemand und ja, die kommen da alle zum Glauben im Gefängnis. Auch das ein Handeln Gottes. Und Paulus sagt, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Das erinnert auch ein bisschen an die Unterdrückung der Israeliten in Ägypten. Ja, die Ägypter haben sie drangsaliert, weil sie zu viele waren, haben sie teilweise umgebracht, weil sie zu viele waren. Und das Resultat war, sie wurden immer mehr. Ja, das ist ja, ja, so ist Gott. Und durch diese Fluchtbewegungen, die wir jetzt erleben, und das ist ja wirklich in einem Ausmaß, das ist ja gewaltig, dadurch wird die Welt durchgemengt und das Evangelium kommt wirklich bis in die letzten Orte und Winkel. Auch da haben wir ein Handeln Gottes. Zum Schluss, was wollen wir tun? Zunächst einmal keine Angst haben, denn Angst verhindert alles Schöne und verhindert das Leben und lähmt und Angst ist einfach nicht schön. Nein, wir wollen uns nicht fürchten. Schon mal ein guter Entschluss. Das Zweite, wir wollen nicht sorgen für uns, die wir vielleicht irgendwann einmal leiden und dabei die vergessen, die tatsächlich jetzt leiden. Ja, also wir sollten tatsächlich nicht jammern, sondern das Leid anderer, die wirklich leiden, beachten. Was uns direkt betrifft, da sollten wir uns hüten, mit fleischlichen Mitteln à la Petrus zu streiten. Wir sollten beten und vertrauen. Der Herr sagt, ich will für euch streiten. Ich kann das besser. Ich will für euch streiten und ihr sollt stille sein. Dann sollten wir uns im Wesentlichen auf das Bekenntnis unseres Glaubens beschränken. Es werden Zeiten kommen, da werden wir jeden Christen dringend benötigen. Es werden Zeiten kommen, wo wir uns gewisse Unterschiede nicht mehr erlauben können. Und deshalb ist es wichtig, ein Glaube, eine Taufe, ein Herr. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich bin geboren als Katholik, Baptistenpastor und arbeite in der Gemeinschaft. Ist ja toll. Ich habe sie fast alle durch. Schmitzi multikulturell. Ja, das ist doch. Gucken, wo ich noch lande. Ja, also. Charismatik, ja, da war ich auch schon mal, aber bei den Amish war ich noch nicht. Ja, aber da war ich, weiß ich nicht, bin ich nicht so sicher, ob ich da so. Ja, aber verstehen wir, wir werden uns brauchen, wir werden Gott loben für jeden einzelnen Christen, mit dem wir zu tun haben. Und da können wir es uns nicht leisten, über irgendwelchen Kleinkram, Sondererkenntnisse oder vielleicht auch wichtigere Dinge, die der andere aber nicht so sieht, ein Glaube, ein Herr, eine Taufe, das ist das Entscheidende, wenn es denn echt ist. Ja, also das Bekenntnis, Glaube und so weiter. Einheit bewahren und Vernetzung. Und dann, was einfach eigentlich ist und wunderbar ist, wir sollten uns in herzlicher Gemeinschaft treffen. Also ich finde das so toll. Wir haben wirklich viele Außenkontakte und die Leute kommen gerne. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht das Wort Gottes verkündigen würden. Ja? Das ist ja schon auch bei uns so, nicht? Aber das Tolle ist, die Leute sind so angezogen von der Gemeinschaft. Ja? Und es kann doch so einfach sein. Liebevoll, herzlich. Ja? Du begrüßt einen. Ja? Du kannst es mit ernstem Gesichtsausdruck machen. Du kannst es auch mit einem Gesichtsausdruck machen, als würde die Sonne aufgehen. Ja? Du kannst auch sagen, na, geht's dir genauso schlecht wie mir? Ja? Du kannst auf die Schulter klopfen, na, lange nicht gelacht. Ja? Also, Herzlichkeit, Freude, das zieht die Leute an ohne Ende. Da stelle ich mir die Gemeinde in Kramatorsk vor, ja? 40 Christen, die in der Liebe Christi leben. Drumherum Mord, Terror, Tod, Finsternis. Da kommst du in den Raum und da begegnet dir Freude. Freude und Herzlichkeit. Das ist ja kein Wunder, dass da 900 Leute sind. Ja. Lasst es uns doch genauso tun. Es ist einfach und es macht Spaß. Und es ist ein großer Segen. Und es ist ein Pfund. Wir als Christen haben ein Lächeln, das die Welt gar nicht kennt. Dann sollten wir nicht ungefragt zu allem was sagen. Also es gibt Geschwister, da frage ich mich, warum der Herr sie mit so viel Unverstand gesegnet hat. Ja. Also, es ist wirklich, wir müssen, das hat pubertäre Züge. Ja. Mir begegnet es ständig, dass mir Geschwister zu mir kommen und sagen, na, hast du das auch schon gepredigt? Hast du das auch schon öffentlich gesagt? Ja. Dann werden dann bekannte Menschen Prediger, sehr ernsthafte, die ich sehr schätze in ihrer Situation, war es vielleicht auch richtig so, die sich da sehr hervortun mit so kritisch, gesellschaftspolitisch kritischen Dingen. Ja, und da kommen die Leute, na, bist du auch einer der Helden oder bist du ein Weichei? Also erstens bin ich ein Weichei und zweitens, wir müssen uns ein wenig in Acht nehmen vor pubertärem Gehabe. Ja. Also ich muss niemandem sagen, was alle schon wissen und keinem hilft und mir noch Ärger einbringt. Ja. Also das halte ich für heldenhafte Dummheit. Ja. Also man muss nicht ungefragt zu allem den Mund aufmachen. Dann kann man, wenn man denn möchte, natürlich demokratische Möglichkeiten nutzen. Ist nicht jedermanns Sache, ja, viele sagen, Politik ist sowieso ihm, aber nicht. Was mich allerdings sehr ärgert, ist, dass wir diese antichristliche Entwicklung, die jetzige Regierung, bekommen haben, weil 1,5% gefehlt haben, um das zu verhindern. Und wenn ich an die ganzen Christen denke, die nicht gewählt haben oder aus Protest irgendwelche Randgruppen gewählt haben, dann kann ich nur sagen, ihr Lieben, selber schuld. Ja. 1,5%. Ne? Und jetzt haben wir die Chance. Ja. Und es ist völlig klar, Umwelt ist ein tolles Thema, ist wichtig. Ja. Die Grünen machen viele tolle Dinge. Die entscheidenden Dinge sind aber die Dinge Gottes. Und in den Dingen Gottes sind sie absolut antichristlich. Und das ist keine politische Frage. Ja. Das ist... Ja, jeder kriegt, was er verdient, nicht wahr? Dann kann man, und da sollte man, beten um Weisheit. Wen Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne gibt. Das heißt, wir sollten uns, wenn wir es nicht schon getan haben, uns sehr in die Abhängigkeit Jesu begeben und daran gewöhnen, sehr von ihm abhängig zu sein. Und wir sollten einen Apfelbaum pflanzen. Das bedeutet, wir sollten bis zuletzt das Werk Gottes treiben. Evangelisieren, Gemeinde bauen, trösten, segnen, Wie geht das alles aus? Wir warten nicht auf den Antichristen. Nein, wir warten nicht auf den Antichristen, ist auch die Frage. Ne? Kennst du schon den Antichristen? Weißt du schon, wer es ist? Wo ist er? Ja? Ist mir schnuppig, ich habe mit dem keinen Vertrag. Ja? Ich warte auf den wiederkommenden Christus und der wird kommen. Und das ist super. Ja? Also, ihr Lieben, es ist ja nicht so, als stünde uns ein Umzug nach Zittau bevor oder so, ja, sondern wir gehen in den Himmel, ja, wir gehen in das Reich Gottes. Christus wird uns holen. Zittau wird Ihnen nichts sagen, ne? Ist eine Stadt, muss man nicht sein. So, also, egal, du sagst, es ist schön?
Sehr schön, die Stadt sogar.
Oh, Zittau ist cool, aber, aber der Himmel, ja, der Himmel, der ist viel cooler. Ja? Und Christus kommt wieder und er wird uns in den Himmel holen. Damit schließe ich auch Lukas 21, 25 und weitere. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden, vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Ja, ihr Lieben, was die Umwelt angeht, so wird es noch dicker kommen. Ja, so dicker, wie wir es alleine gar nicht verursachen könnten. Aber das Gute ist, dann ist der Herr auch schon bald da. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so rüstet euch auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Amen.